Die Broschüre Amazons letzte Meile, ein Online-Händler als Prekarisierungstreiber in der Paketlogistik, wurde vor circa einem Monat vorgestellt. In dieser Studie habt ihr ja sowohl ja journalistisch gearbeitet, als auch wahrscheinlich mit Menschen gesprochen. Vielleicht als allererste Frage, wie genau kann man sich denn vorstellen, wie ihr an diese Ergebnisse rangekommen seid, die ihr in dieser Studie da jetzt zusammengefasst habt?
Da kann ich mal starten, weil an uns herangetragen wurde dieses Thema durch Beschäftigte, durch ausländische Beschäftigte, die für Subunternehmer von Amazon in Erfurt beschäftigt sind und fahren, quasi Pakete zustellen. Und die sind vor knapp 2 Jahren, sind die ersten bei den arbeitsrechtlichen Anlauf- und Beratungsstellen beim DGB Bildungswerk Thüringen gelandet und haben dann ihre Probleme geschildert. Und seitdem kamen immer mehr dazu, einerseits, weil sich das rumspricht und andererseits aber auch, weil wir die gezielt versucht haben anzusprechen durch bestimmte Materialien. Und seitdem haben Dutzende Beschäftigte sich bei uns gemeldet, also über 150 in diesen 2 Jahren. Und so konnte man ein ganz gutes Bild über die Situation bekommen, haben uns dann zusammengeschlossen mit der Gewerkschaft Verdi. Und das wurde dann quasi unterstützt durch die Recherche oder die Vorarbeit, die einfach Jörn und Johannes schon hatten oder sich da reingefuchst haben.
Ich kann auch noch ein paar Worte dazu sagen vielleicht. Genau, weil die Idee des Ganzen war, wir wollten sozusagen nicht nur den Einzelfall Erfurt-Stotternheim und die ganzen Probleme, die da dran hängen, aufschreiben, sondern wollten so ein bisschen auch für ein breiteres Publikum darstellen, dass sich das alles natürlich in einem großen Kontext bewegt und Erfurt-Stotternheim beileibe kein Einzelfall ist, sondern dass eine ähnliche Situation oder übertragbare Situation exemplarisch steht für viele, 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 insgesamt sind es ungefähr 50 der deutschlandweiten Verteilzentren von Amazon. Und was wir gemacht haben, ist versucht aufzuzeigen, wie sich sozusagen das ganze Logistiksystem, der Aufbau der Unternehmenslogistik von Amazon in den letzten Jahren stark verändert hat. Und das, was sozusagen im Zentrum der Broschüre dann steht, die Arbeitsbedingungen in Erfurt-Stotternheim, sind gewissermaßen die Folgen davon. Und diesen Komplex aufzuzeigen, das war, so würde ich das jetzt sagen, das Ziel oder ist das Ziel der Broschüre.
Du hast jetzt gerade schon das Stichwort gegeben, sozusagen dieses System Amazon und welche verschiedenen Schritte es da eigentlich gibt. Wenn man an Amazon denkt, dann denkt man irgendwie ja Online-Händler, das ist aber irgendwie viel zu kurz gedacht. Dann ist mir so eingefallen, naja, okay, die Versandzentren und wie da so die Arbeitsbedingungen sind, die sind irgendwie sonst immer im Fokus gewesen. Ihr habt euch ja jetzt aber auf, ja, wie der Titel schon sagt, die letzte Meile, quasi den letzten Schritt der ganzen Unternehmenskette, nämlich die Verteilung direkt an die Kunden, an den Kunden angeschaut. Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz diese Kette vielleicht nochmal kurz nachzeichnen, was so die großen Eckpunkte sind überhaupt von ich sehe was bei Amazon und will es mir bestellen und es kommt dann tatsächlich bei mir an und warum ihr euch jetzt genau diesen letzten Abschnitt, diese letzte Meile angeguckt habt.
Warum wir uns diesen letzten Abschnitt, diese sogenannte letzte Meile angeguckt haben, weil das praktisch der Bereich ist, der in den letzten Jahren, in den letzten, was haben wir, 2021, drei, vier Jahren sich am stärksten verändert hat. Die von dir angesprochenen Fulfillment Center, diese riesengroßen, Amazon nennt sie inzwischen Logistikcenter, mit zwischen 1.000 bis teilweise sogar 4.000 oder mehr Beschäftigten. Klar, die gibt es schon lange und die kennen wir. Die Streiks beschäftigen uns und beschäftigen die Öffentlichkeit dort in Deutschland seit 2013. Und da ist sehr, sehr viel bekannt über die Probleme der Beschäftigten dort, aber auch über deren Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen. Was sich tatsächlich geändert hat, ist, dass Amazon seit 2017 massiv versucht und damit weitgehend auch erfolgreich ist, eben diese gerade genannte letzte Meile selbst zu bespielen. Amazon hat bisher lief es im Prinzip immer so, dass Amazon hatte die großen Fulfillment Center. Und von dort wurden die Waren, die bestellt wurden, durch externe Dienstleister, vor allem DHL, aber auch andere, dann eben zum Kunden, zur Kundin gebracht. Der Punkt ist, dass diese letzte Meile praktisch so die Schnittstelle in der gesamten Logistikkette ist. Hier fallen die meisten Kosten an, die ist am kompliziertesten. Und insofern ist es für ein Unternehmen, für Amazon auch relativ nachvollziehbar, dass die sich irgendwann überlegt haben, hier die Kosten zu drücken. Und wie machen sie das am besten? Natürlich, indem sie hier selber diesen Abschnitt kontrollieren und selber bespielen. Und im Zuge dessen, oder das sagen wir es mal so, das wird gemacht über ein neues Subunternehmen, das heißt Amazon Logistics. Und über dieses hat Amazon in den letzten Jahren tatsächlich die bisherigen externen Logistikunternehmen immer weiter rausgedrängt und immer höhere Anteile zunächst in den großen Metropolen, aber jetzt auch immer weiter außerhalb von diesen durch eigene Logistik Beschäftigte, die allerdings nicht bei Amazon direkt angestellt sind, sondern über in diesem Fall auch wieder externe über Amazon angestellte Subunternehmen bespielt. Das Verteilzentrum Amazon Stotternheim ist sozusagen ja gewissermaßen das Ende dieser Kette, nämlich Amazon hat im Laufe der Zeit eine Reihe, also ich habe die Zahl gerade schon genannt, ungefähr 50 eigene Verteilzentren aufgebaut. Das sind kleinere Logistikzentren mit so 100, 150 Beschäftigten, wo ähnliche Aufgaben erfüllt werden wie in den großen Logistikzentren, aber die eben vor den großen, größeren Metropolregionen angesiedelt sind, eben auch vor Erfurt. Und von dort die Pakete sozusagen dann direkt weitergegeben werden an die Zustellung zum Endkunden.
Das vielleicht nochmal klar zu machen, früher war es so, wie andere Online-Versandhändler auch, hat Amazon quasi die Pakete über DHL ausliefern lassen. Die haben es dann so im Rahmen ihrer alltäglichen Routen zu den Kundinnen und Kunden gebracht. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass jeder Online-Händler würde quasi eine eigene Flotte an Subunternehmen haben, die dann wiederum Menschen beschäftigen, die dann fahren. Und so macht es eben Amazon, aber eben in einer Größenordnung, die zeigt, wie mächtig dieses Unternehmen ist. In Erfurt haben wir beobachtet, dass es da ungefähr 20 Subunternehmen und Subunternehmen und mindestens 600 Beschäftigte da fahren. Also mindestens 600 Kurierfahrerinnen und Kurierfahrer haben wir bei einer Aktion innerhalb von 2-3 Stunden mal erreicht. Das heißt, es ist die eigentliche Zahl der Beschäftigten wird vermutlich noch größer sein. Und dadurch, dass es so, also diese Beschäftigung über Subunternehmensstrukturen kennt man aus anderen Branchen auch. Das war zuletzt beispielsweise in der Fleischbranche ja auch so ein bisschen in der Kritik. Und dann gab es eine Gesetzesänderung dazu, also dass man einfach versucht, die Verantwortung immer weiter zu reichen und gleichzeitig versucht Amazon beispielsweise sich sehr, sehr viel zu kontrollieren und sehr, sehr viel bereitzustellen an Technik, an App-Struktur, an Westen, die Menschen tragen, an Überwachungssystemen. Und wenn es aber darum geht, das ist das, was wir als arbeitsrechtliche Beratungsstelle merken, wenn es darum geht, als Arbeitgeber einfach ein guter Arbeitgeber zu sein und für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen, dann ziehen die sich völlig raus. Und dann spielt die Einhaltung von Arbeitszeitgesetzen oder überhaupt Arbeitsgesetzen aus unserer Erfahrung einfach keine Rolle mehr.
Ich finde, das ist ja auch gerade schon mal das extrem Interessante, dass das so verwoben und intransparent wirkt, weil wenn wir jetzt so erstmal nur das Verteilzentrum in Erfurt anschauen, wovon es ja, wie ihr gerade eben gesagt habt, 50 oder so in Deutschland gibt, ist es ja so, dass wir da die Beschäftigten haben, die quasi wahrscheinlich direkt über Amazon in dem Zentrum sind und, keine Ahnung, Pakete zu den Autos bringen. Dann gibt es ja quasi die Leute, die fahren und dann halt über Sub- und Sub-Sub-Unternehmen angestellt sind. Ja, und dann auch noch die so Solo-Selbstständige sind. Also das ist ja total undurchsichtig. Und ich frage mich da immer sozusagen, wie klar ist eigentlich den Leuten, weil das ist ja eben, das hast du ja eben auch schon angedeutet, nicht deutsche EU-Bürgerinnen oder EU-Bürger nehmen diese Arbeitsplätze wahr oder sind zum Beispiel als Kurierfahrerin tätig. Also das muss doch enorm schwierig für die überhaupt sein, durch dieses intransparente Netz durchzugucken und überhaupt zu wissen, bei wem die eigentlich angestellt sind, welche Rechte die haben und wie sind denn da so eure Erfahrungen gewesen?
Das ist genau der Punkt, den wir total oft erleben in dem Gespräch mit den Ratsuchenden, dass die gar nicht wissen, wer ihr eigentlicher Arbeitgeber ist. Das ist in anderen Branchen zum Teil auch der Fall, aber gerade hier ist es so, dass sie beispielsweise bei einem Subunternehmen ein Vorstellungsgespräch haben oder auch, was heißt ein Vorstellungsgespräch, gibt es eigentlich nicht. Man schickt in der WhatsApp-Nachricht seine Dokumente hin und dann wird man eingestellt. Und dass man dann so Probefahrten macht bei dem und dann im Endeffekt arbeitet man aber für ein Subunternehmen. Das merken die dann aber manchmal erst, wenn sie den Arbeitsvertrag unterschrieben haben oder gucken gar nicht so richtig rein. Die Frage ist natürlich auch, wenn der Arbeitsvertrag auf Deutsch ist, verstehe ich, was da drin steht und verstehe ich, was das bedeutet für mich in meinem Arbeitsalltag. Und die zweite Ebene ist, wird das auch gelebt, was da drin steht? Und wir haben ganz, ganz viele Ratsuchende, die nicht so richtig wissen, für wen sie fahren oder dann verwirrt sind und das im Nachhinein erst merken, dass es plötzlich eine andere Ansprechperson ist. Für die zählt in erster Linie, okay, sie haben einen Kontakt, sie sind in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, wo alle Fahrer eines Subunternehmens versammelt sind und wo es viele Absprachen gibt und da wird alles geklärt. Da hat man vielleicht einen Vornamen, aber manchmal ist es genau das und nicht mehr.
Vielleicht dann auch nochmal direkt daran anknüpfend die Frage, wie kann man sich denn eigentlich so einen Alltag eines Kurierfahrers vorstellen, der hier für Erfurt-Stotternheim fährt? Bis wohin fährt denn der eigentlich? Wie lange fährt denn der so? Und ja, vielleicht erstmal die Frage, wie kann man sich so einen Alltag vorstellen? Habt ihr da einen Einblick?
Also das haben wir ganz gut rekonstruieren können, weil wir so viele Gespräche führten und das im Grunde immer ähnlich läuft. Die treffen sich zwischen 8 und 10 Uhr an einem Parkplatz, der neben dem Werksgelände von Amazon ist. Und sagen wir mal, das Subunternehmen X trifft sich um 8.30 Uhr und dann wird in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ihr seid bitte morgen alle 8.30 Uhr da. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So, das heißt, alle müssen da sein. Dann gibt es kurze Absprachen und man klärt noch Dinge. Oder es wird irgendwie, gibt nochmal eine Besprechung von Problemen, die eventuell auftraten. Und dann geht es beispielsweise, gibt es eine Nachricht, wann alle dieses Subunternehmens, alle Fahrzeuge zum Werk fahren. Da fährt die ganze Flotte dann los. Das ist dann vielleicht 9 Uhr. Dann gibt es so einen Zeitslot von 10 Minuten und da werden dann alle diese Fahrzeuge dieses Subunternehmens beladen. Und das ist immer so, dass jedes Subunternehmen für sich fährt quasi in Kolonne zum Werk, wird beladen und startet dann die Tour. Und häufig ist es so, dass erst dann die Arbeitszeit offiziell aufgezeichnet wird und läuft. Das ist eine halbe Stunde vielleicht nach Arbeitsbeginn oder eine Dreiviertelstunde jeden Tag so und nach unserer Erfahrung bei jedem Subunternehmen so. Und wir kennen aber auch Beispiele, wo gesagt wird, okay, die Arbeitszeit-App startest du bitte erst, wenn du die erste Zustellung gemacht hast. Und dann wird zugestellt im Grunde den ganzen Tag. Dann gibt es immer mal so kleine Erinnerungen per App. Möchtest du eine Pause machen? Wir kennen keinen Fahrer, der da auf Ja klickt. Das wird weggeklickt. Nein, weil sie keine Zeit dazu haben. Es ist ein hoher Zeitdruck. Alles wird überwacht und gesteuert. Und am Ende des Tages wird ihnen in der Regel die Zeit für eine Pause abgezogen. Aber wir kennen niemanden, der eine Pause gemacht hat. Also es gibt auch keine Möglichkeit. Gibt ja, also wo sollte man die auch verbringen? Man kann nur im Auto sein und ja, das ist schwierig. Und häufig kommen dann die Fahrer vielleicht so gegen 18, 19 Uhr zurück zum Werk, müssen da nochmal so einen Zettel abgeben und dann endet der Arbeitstag. Und das heißt, dass da häufig 10 Stunden oder auch mehr verbracht werden. 10, 12 Stunden. Wir kennen viele, die auch sagen, klar, wir sind jeden Tag 12 Stunden unterwegs. Das ist dass die Zeit als Arbeitszeit erfasst wird, erleben wir nie, dass die komplett so erfasst wird. Und vielleicht noch auf die Frage, wohin sie überall fahren. Wir kennen Geschichten, dass sie nach Halle fahren, nach Leuna fahren, nach Leipzig, also auch schon zum Teil über die Grenzen Thüringens hinaus. Und wir erklären uns das immer so, dass die Dichte an Verteilzentren nicht so hoch ist, dass das über andere mit abgedeckt werden kann. Und dann machen das eben auch die Fahrer aus Erfurt und fahren da relativ weit.
Bevor wir vielleicht nochmal auf diese Apps eingehen, die du jetzt gerade eben schon mal angesprochen hast, weil ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht, also mir ist es auch noch gar nicht so genau klar, wie das alles abläuft. Aber du hast jetzt schon gesagt, okay, extrem lange Arbeitszeiten, nicht genaue Erfassung der Arbeitszeit überhaupt, Pausenzeiten und so Sachen sind so Kernprobleme. Was gibt es denn da noch so für Kernprobleme, wenn man sich die Beschäftigung der Kurierfahrerinnen und Kurierfahrer anguckt?
Also die Tatsache, dass sehr viel personenbezogene Daten weitergegeben werden und zwar nicht nur an den Arbeitgeber. In dem Sinne sind das ja immer die Subunternehmen, sondern auch an Amazon. Und das führt manchmal dazu, dass es so Sanktionsmechanismen gibt und sogenannte Sperren. Das heißt, wenn es irgendwie Beschwerden gab von Kundinnen und Kunden online, dann führt es dazu, dass Fahrer sanktioniert werden und gesperrt werden und ein paar Tage nicht arbeiten dürfen. Und da wird es zum Beispiel durch Amazon verursacht, obwohl Amazon ja gar nicht der Arbeitgeber ist. Es gibt Sperrzeiten für zu spät kommen. Für allerhand Dinge gibt es diese Sanktionsmechanismen und das ist ein großes, großes Problem, was wir beobachten, weil es dafür einfach, also es gibt keine rechtliche Grundlage und wird aber trotzdem gemacht und in dieser Zeit dürfen die Fahrer nicht arbeiten und werden auch nicht bezahlt. Das ist ein großes Problem und aus unserer Perspektive hängt das eben auch mit der Weitergabe von personenbezogenen Daten zusammen. Klar, die Nichteinhaltung von Arbeitszeitgesetzen, es gibt keine Pausenräume, keine Möglichkeit, auf Toilette zu gehen. Also das ist ganz basal, aber so eine Sache, die den meisten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zur Verfügung stehen, dass man einfach eine Möglichkeit hat, eine Pause zu verbringen, sich hinzusetzen, dass man auf Toilette gehen kann, das gibt es nicht, weil es gibt vor Ort natürlich keine Pausenräume. Ich sage natürlich, weil das überall in diesen Zentren in Deutschland so ist und aber auch unterwegs nicht. Und wir machen die Erfahrung, dass wenn Fahrer mal ein bisschen länger irgendwo stehen, dann gibt es sofort einen Anruf, hey, weiterfahren, beeil dich, du hast noch so und so viele Pakete. Also da wird ein hoher Druck ausgeübt. Genau, das sind so Themen und diese Sperren führen eben auch dazu, dass sie mitunter ihren Arbeitsplatz nicht wechseln können, weil dann Druck ausgeübt wird und gesagt wird, okay, du bist jetzt gesperrt, du darfst bei keinem anderen Subunternehmen für Amazon fahren, weil ich habe, ich sage mal so, die Absolution nicht erteilt, ich habe dich nicht freigeschaltet im System und so wird dir die Arbeit bei einem anderen Subunternehmen verunmöglicht.
Das klingt irgendwie, der Vergleich wurde auch schon oft gebracht, so nach moderner Sklaverei. Jetzt gibt es natürlich neben diesen enormen Konkurrenzdruck, der durch die vielen Subunternehmen entsteht, ja noch eine Ebene, die dazu kommt, und zwar diese ja Solo-Selbstständigen, die über diese App, die jetzt gerade auch immer wieder gefallen ist, ja angestellt sind oder angestellt ist vielleicht auch das falsche Wort, aber die quasi darüber beschäftigt werden. Johannes, kannst du nochmal vielleicht genau erklären, was es mit dieser App auf sich hat und ist das jetzt auch irgendetwas, was erstmals oder besonders halt eben in diesem Logistikverteilbereich auftritt? Oder gibt es vergleichbare Sachen auch in komplett anderen Branchen?
Ja, zu dieser App, also es gibt bei Amazon Logistics zwei Formen der Anstellung. Und das eine, die eine Form ist die, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Das sind die Delivery Service Partner. Das sind eben diese hohe Anzahl an Subunternehmen mit den, was weiß ich, jeweils zwischen 30 und 70 Beschäftigten oder sowas. Und unseres Erachtens nach macht das auch den großen Großteil der Beschäftigten oder für Amazon tätigen Fahrerinnen und Fahrer aus. Die zweite Möglichkeit der Anstellung funktioniert über Amazon Flex. Und das ist eben diese gerade von dir aufgeworfene App. Und hier hast du die Möglichkeit, dich als Solo-Selbstständiger, der oder die Arbeit sucht, über eine App zu registrieren und solo selbstständig diese Arbeit als Kurier auszuführen. Das ist ein schwieriges Thema aus zwei Gründen. Zum einen strahlt diese App und es gibt auch viel Berichterstattung dieser App, weil die natürlich total interessant ist. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, schon in der Realität gesehen, dass die, wie ich gerade gesagt habe, dass die tatsächliche Beschäftigung oder die tatsächliche Bedeutung dieser App momentan in Deutschland, das können wir zumindest sagen, aber soweit wir das wissen, auch in anderen Ländern gar nicht so hoch ist. Und die Interpretation ist eher, dass Amazon hier tatsächlich auch nochmal wieder, also Amazon ist ja, oder ein Grund, warum Amazon in den letzten Jahren so enorm gewachsen ist und so eine enorme Marktmacht ausgebaut hat, dass sie sich immer wieder für sehr viel Geld Experimentierfelder, für neue Technologien, für Kundinnen, für Daten von Kundinnen, um die zu gewinnen und so weiter und so fort, geleistet haben. Und ich würde auch davon ausgehen, dass diese Solo-Selbstständigkeit, die über diese App-Beschäftigung funktioniert, das ist ja im Prinzip das Gleiche, was wir auch bei Uber oder solchen Geschichten haben. Die App ist eine Plattform, die vermittelt und du bekommst deine Aufträge und die gewissermaßen auch die Steuerung eben ist über diese App vermittelt. Und dass Amazon tatsächlich hier enorm viel Erfahrung sammelt, um eventuell solche Geschichten in Zukunft auch nochmal auszubauen. Momentan, und das ist die Vermutung, wird sowas vor allem eingesetzt, um Auftragsspitzen abzufedern. Aber der Großteil der Arbeit, das muss man schon sagen, wird eben über diese gerade beschriebenen Subunternehmer abgewickelt.
Grundsätzlich stellt sich ja die Frage, wenn man all das hört, irgendwie, wie die Arbeitssituation der Leute ist, sowohl für die Kurierfahrerinnen oder für die, die halt über Sub-Sub-Unternehmen angestellt sind oder halt eben über die App oder auch die Beschäftigten, direkt bei Amazon Beschäftigten in dem Zentrum sozusagen, ich sage jetzt mal in dem Lager drin, in dem Gebäude drin, genau, stellt sich ja die Frage, was für Möglichkeiten haben die Leute da überhaupt gegen vorzugehen oder welche Möglichkeiten gibt es da auch aus gewerkschaftlicher Sicht überhaupt dagegen vorzugehen, wenn das auch so verwurstelt intransparent ist?
Auf einer individuellen Ebene, das ist ja das, was wir machen, wir klären die Beschäftigten auf, wenn sie ein bestimmtes Problem haben und sagen, okay, wenn du zum Beispiel deinen Lohn nicht bekommen hast oder nicht vollständig bekommen hast, dann hast du die Möglichkeit, eine Geltendmachung zu machen und an den Arbeitgeber zu schicken und bestenfalls klappt das. Da unterstützen wir die Beschäftigten auch oder wenn Entgeltfortzahlung nicht geleistet wird, das ist ein ganz, ganz typisches Problem, wo gesagt wird, wenn du krank bist, brauchst du gar nicht kommen mit dem Krankenschein, du bekommst kein Geld oder du bekommst sofort die Kündigung, also passiert total oft. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit auch dagegen zu klagen, zum Beispiel gegen Kündigungen zu klagen etc. Das machen Beschäftigte zum Teil, aber grundsätzlich muss man sich halt auch die angucken, mit wem wir es zu tun haben. Das sind Jobs, die werden mehrheitlich von ausländischen Beschäftigten ausgeführt, die sind in einem hohen Abhängigkeitsverhältnis, das heißt, die sind einfach gezwungen, Geld zu verdienen und die wissen, es ist schwer, auf dem deutschen Arbeitsmarkt oder auf dem Thüringer Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Und das ist eben ein Job, den sie relativ einfach bekommen, weil man braucht im Grunde nur einen Führerschein. Und das ist ihr Zugang zum Arbeitsmarkt. Und eine andere Möglichkeit gibt es greifbar nicht. Es gibt auch keine Ressourcen, die sie abfedern könnten. Das heißt, sie müssen Geld verdienen. Und das bringt sie in eine Situation, dass sie relativ viele schlechte Bedingungen in Kauf nehmen. Und das heißt, wir klären natürlich auf, was die Möglichkeiten sind, aber ob die Beschäftigten dann davon Gebrauch machen, das ist eine ganz andere Frage. Und wir machen auch die Erfahrung, dass es nicht immer so ist. Und wenn sie sich dafür entscheiden, heißt es auch nicht, dass sie Erfolg haben. Also wir erleben Amazon oder die Subunternehmen und Sub-Subunternehmen nicht als seriöse Arbeitgeber. Die treten einfach nicht als seriöse Arbeitgeber an, wo man anruft und sagt, entschuldigen Sie mal, hier werden Gesetze nicht eingehalten. Das ist einfach problematisch, das ist denen im Zweifel egal. So ein Subunternehmen ist auch relativ schnell insolvent und hat sich auch relativ schnell in einer ähnlichen Form wieder neu gegründet. Da gibt es keine Handhabe. So, das muss alles auf einer individuellen Ebene eingeklagt werden. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das vielleicht in Polen machen müsste, wo ich die Sprache nicht spreche, wo ich nicht weiß, wie die Strukturen vor Ort sind, wer mich unterstützen kann, wie das Rechtssystem ist, dann machen das viele Beschäftigte nicht. Also wenn man sich mal in die Lage versetzt, das irgendwo machen zu müssen, die deutsche Bürokratie zu verstehen, ist sehr voraussetzungsvoll und das ohne ausreichende Sprachkenntnisse ist einfach eine sehr, sehr große Hürde. Das wissen die Arbeitgeber und damit kalkulieren die, ist unsere Erfahrung. Und das führt dazu, dass es schwer möglich ist, da tatsächlich gegen vorzugehen.
Da würde ich quasi daran anknüpfen, direkt die Frage stellen, ja, wenn es auf individueller Ebene nicht geht, dann muss es auf struktureller Ebene irgendwie passieren. Da ist dann in dem Fall dann Politik gefragt, sowohl Bundespolitik als auch wahrscheinlich dann Landespolitik, wenn es dann zum Beispiel eben um ein Zentrum hier in Thüringen geht. Johannes, vielleicht kannst du mal sagen, was sind denn so die Erkenntnisse und Ergebnisse eurer Recherche? Welche Empfehlungen, Forderungen gibt es da auch und gibt es da vielleicht auch, das ist ja das Ding an so einem internationalen Unternehmen wie Amazon, die sind ja nicht nur hier in Deutschland tätig, die haben ja die Strukturen, greifen ja genauso gut in, weiß ich, Italien, Schweiz oder in den USA. Gibt es denn da vielleicht andere Länder, die es besser machen und da halt eben mehr Arbeitsschutz für die Angestellten bereitstellen?
Na, vielleicht zunächst zum Arbeitsschutz und zur Arbeit der Arbeitsschutzbehörden in Thüringen. Das ist tatsächlich schon ein Problem und da fängt die Sache eigentlich erstmal auch an, weil wir haben kürzlich mal eine Anfrage gestellt beim Thüringer Arbeitsministerium, was für den Arbeitsschutz zuständig ist in Thüringen. Und die Antwort war zunächst erstmal, dass ich glaube bis Mitte Juli hatten so 21 haben die Arbeitsschutzbehörden bei 21 Amazon-Paket-Subunternehmen Verstöße festgestellt. Das Problem, was sich nun stellte, war, dass 20 dieser Firmen ihren Sitz außerhalb von Thüringen, also in anderen Bundesländern haben. Das heißt, sie haben zwar in Thüringen gearbeitet und hatten Beschäftigte dort, aber der Firmensitz lag außerhalb. In Deutschland ist Arbeitsschutz Ländersache. Und vielfach regelte sich das dann einfach so, dann wird zwar dieser Fall weitergegeben an die Arbeitsschutzbehörden in den zuständigen, also in den entsprechenden Bundesländern. Was da jetzt passiert, ob irgendjemand aktiv wird, können wir absolut nicht sagen und es war auch über Presseanfragen nicht herauszubekommen. Unsere Vermutung ist, dass da momentan tatsächlich nicht viel passiert. Und da kommen wir zu einem rechtlichen Problem, nämlich dass diesem Prinzip des Arbeitsschutz in Deutschland Ländersache ist und dem Problem, dass die Zuständigkeit eben über den Firmensitz definiert wird und nicht darüber, wo von mir aus der Hauptteil der Arbeit dieses Unternehmens stattfindet. Und das wäre eine Sache, die wo man rechtlich auf jeden Fall ran müsste. Und da bedarf es nach unserer Sicht auf jeden Fall einer Änderung. Oder eben einer abgestimmteren, besseren, wahrscheinlich auch transparenteren Kommunikation und Zusammenarbeit der einzelnen Arbeitsschutzbehörden. Und da kommen wir, glaube ich, zum zweiten Problem. Und das zweite Problem ist schlicht und ergreifend, dass wir wissen, dass die, Arbeitsschutzbehörden in den letzten Jahren enorm ausgedünnt wurden. Es gab, ich glaube, irgendwann Mitte des Jahres eine Pressemeldung des Thüringer Beamtenbundes, die zumindest teilzuständig sind für viele Beschäftigte bei den Arbeitsschutzbehörden. Und die haben angegeben, dass in den letzten, ich glaube seit 2013, die Zahl der Beschäftigten sich in etwa halbiert hat. Und wenn wir das weiterdenken, ist es, glaube ich, relativ klar. Also einmal haben wir die rechtliche Lage, wer und wer ist zuständig. Und die zweite Frage ist immer, ob sowas überhaupt kontrolliert werden kann, ob da genug personelle Ressourcen vorhanden sind. Und offenbar ist es so, dass sie nicht da sind. Ich habe jetzt in Vorbereitung dieses Gesprächs mir nochmal den Jahresbericht der Thüringer Arbeitsschutzbehörden angeschaut. Tatsächlich ist auch der letzte, der auf der Homepage zur Verfügung ist, der von 2018. Und auch da gibt es eine Tabelle drin, die aufzählt die Zahl der Überprüfungen, die Entwicklung der Zahl der Überprüfungen und die Anzahl der Beanstandungen zwischen 2009 und 2018. Und die Zahlen sind recht deutlich. Laut dieses Berichts haben wir 2009 15.543 Überprüfungen. Im Jahr 2018 waren es 8.284. Bei den Beanstandungen ist es ähnlich. Es gab 15.261 Beanstandungen und im Jahr 2009 und 2018 6.048 Beanstandungen. Was ich zumindest daraus lese, ist, dass die personellen Ressourcen einfach nicht mehr ausreichen, um in dem Maße zu kontrollieren, wie das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und das ist ein Riesenproblem. Also ist da zunächst erstmal die politische Forderung, sowohl in den Ländern als auch gewissermaßen auf Bundesebene. Wenn Recht durchgesetzt werden soll, brauchen wir auch entsprechendes Personal, was in der Lage ist, dieses Recht zu kontrollieren. Und das ist momentan absolut nicht vorhanden. Das vielleicht zu der Situation in Deutschland.
Wir haben ja jetzt über die Quantität bei den Kontrollen gesprochen und die Beobachtungen teilen wir auch. Ich würde gerne nochmal auf die Qualität der Kontrollen zu sprechen kommen. Es ist nämlich so, dass die Arbeitsschutzbehörden, wenn sie Verstöße oder wenn sie kontrollieren, dann sprechen sie mit den Arbeitgebern und lassen sich beispielsweise die Arbeitszeitdokumentation zeigen. Und die haben gar nicht die Möglichkeit, mit Arbeitnehmenden zu sprechen. Und in dem Fall hier von Amazon haben wir die Informationen, dass natürlich die Papiere, die bei dem Arbeitgeber liegen, relativ sauber sind, weil die Arbeitszeiterfassung, die es da offiziell gibt, spiegelt ja nicht die Realität wider. Das heißt, wenn man den Arbeitgeber fragt, würde das wahrscheinlich relativ hinhauen, also es würde stimmen. Wenn man aber die Perspektive der Arbeitnehmenden einholen würde, würde man merken, es gibt Probleme. Und das müsste man aber nebeneinander legen. Und da die Kolleginnen und Kollegen, die bei den Arbeitsschutzkontrollbehörden arbeiten, das aber nicht dürfen, würde man zu diesem Ergebnis nie kommen. Und Das ginge vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Zoll, wenn die das gemeinsam machen. Die haben, glaube ich, personell ein ähnliches Problem wie die Arbeitsschutzbehörden. Und so kommt man quasi gar nicht zu qualitativen, also zu Kontrollen, die qualitativ in der Lage sind, das zu erfassen, was es eigentlich bräuchte. Und die also die kommen gar nicht zu den Ergebnissen, die wir beispielsweise haben. Und dann kommt ja noch hinzu, dieses Thema Bargeldzahlungen und Ähnliches, das bekommt man natürlich auch nicht raus, wenn man die Arbeitgeberseite fragt, weil die werden nie im Leben zugeben, dass sie große Summen an Bargeld monatlich an die Beschäftigten ausgeben und deren Papiere stimmen. Man bekommt die Probleme nicht raus, wenn man ausschließlich den Weg geht, den das Gesetz aktuell zulässt.
Okay, und dann vielleicht nochmal zu den Erfahrungen oder möglich übertragbaren Ansätzen aus anderen Ländern. Da hast du ja vielleicht einen Einblick, Johannes.
Ja, also was wir jetzt tatsächlich nicht gemacht haben, ist uns das System der Arbeitskontrollen oder sowas in anderen Ländern anzuschauen. Was wir gemacht haben, ist einfach mal zu schauen, wie gesagt, Amazon als globales Unternehmen in mehr oder weniger ähnlichen Problemen in einer sehr hohen Zahl von Ländern, ist zu schauen, ob es denn da sozusagen Gegenwehr, Versuche kollektiver Gegenwehr zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, zur Lösung der Probleme gibt. Weil ein Punkt, der uns sozusagen während der ganzen Recherche, und das ging Tina sicherlich ähnlich, beschäftigt war, ist, wo sind hier die Handlungsmöglichkeiten, ne? Also eben auch für die Beschäftigten. Und in Italien hat es im März 2013 etwas gegeben, was es in, was gewissermaßen historisch für Amazon ist oder für auch den Widerstand der Beschäftigten bei Amazon. Nämlich im März 2013, am 22. März, haben mehrere 10.000 Beschäftigte in Italien die Arbeit niedergelegt. Und das Besondere hier ist, dass es nicht nur Beschäftigte wie jetzt in den Jahren zuvor in Italien, aber auch in anderen Ländern der großen Fulfillment Center, der großen Logistikzentren waren, sondern Beschäftigte quer durch die gesamte Logistikkette von Amazon. Also es waren die berühmten Picker und Packer aus den Logistikzentren. Es waren Leute, die dort als Leiharbeiter oder Leiharbeiterin beschäftigt waren. Und es waren eben auch die Fahrerinnen und Fahrer, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die Arbeit niedergelegt haben. Und das ist tatsächlich ein historisches Ereignis gewesen, was nicht nur sozusagen jetzt singulär war, sondern in der Folge tatsächlich enormen Druck auf Amazon ausgeübt hat und zu dem Ergebnis geführt hat, dass Anfang des Monats, Oktober, gab es die Meldung aus Italien, dass tatsächlich ein Tarifvertrag vereinbart wurde für insgesamt 20.000 Beschäftigte bei Amazon. Und das ist etwas, was es bisher noch in keinem anderen Land gegeben hat. Also dieser Tarifvertrag sieht Regelungen zu Arbeitsbedingungen in den großen, also im Logistikbereich von Amazon vor und betrifft sowohl dort angestellte Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter wie auch befristet Beschäftigte sowie die Leute, die ohnehin dort fest beschäftigt sind. Das ist ein Riesenerfolg. Zumindest die Meldung der Gewerkschaftsseite aus Italien ist, dass momentan auch gearbeitet wird an Verhandlungen für eine tarifliche Regelung für die weit über 10.000 Kurierfahrerinnen in Italien, die ja maßgeblich zu diesem Streik mit beigetragen haben. Also es ist auf jeden Fall ein Beispiel, was hoffen lässt. Ich glaube, dass du hattest ja danach gefragt, was man sozusagen mitnehmen muss aus diesen ganzen Sachen, um die Situation hier zu verbinden. Und das ist eben das, dass die Gewerkschaften sicherlich auch aufgrund eines gewissen Drucks von unten es aber geschafft haben, diese verschiedenen Beschäftigtengruppen miteinander, die auch unterschiedlich organisiert sind, in unterschiedlichen Gewerkschaften, miteinander in einen Diskussionsprozess und dann auch in einen kollektiven Organisierungsprozess hineinzuholen und so gemeinsame Forderungen aufgestellt haben, hinter denen sich verschiedene Beschäftigtengruppen sozusagen oder in denen sich wieder verschiedene Beschäftigtengruppen wiederfinden. Und das war eine ganz wichtige Voraussetzung für den sehr erfolgreichen gemeinsamen Arbeitskampf dort in Italien. Und das ist sicherlich ein Punkt, an dem in Deutschland noch ein bisschen gearbeitet werden muss.